ich muss als Chef nicht alles schaffen. Also das scheint auch so ein Glaubenssatz zu sein. Also den habe ich jetzt schon häufiger mal von Praxisinhabern und Inhaberinnen gehört. Ich muss das alles alleine wuppen. Ich bin Chef, ich bin Chefin. Ich habe eine Verantwortung und dieser Verantwortung muss ich unbedingt auch gerecht werden. Das schaffen wir gar nicht. Also diesem Anspruch, gerecht zu werden, können wir gar nicht, weil wir gar nicht alle Facetten von Praxis im Blick haben können als Einzelner. Eine interessante Studie von Kienbaum und Partner, die haben nämlich genau das auch mal errechnet, dass die Mitarbeiter, die Stärken einbringen können, tatsächlich um 40% produktiver sind, um 67% mehr Umsatz generieren, um 49% mehr Gewinn generieren als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer. Und das wiederum kommt natürlich am Ende auch tatsächlich der Praxis zugute. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich auch das berufliche Wohlbefinden positiv betroffen ist, weil mit dem stärkengerechten Einsatz auch die psychische Gesundheit steigt.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder wichtig werden könnten.
Tja, und diesmal geht es wieder einmal um das Thema Personal. Das ist und bleibt ein Dauerbrenner in Praxis und Labor. Ohne qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter läuft nun mal nicht viel. Und die zu finden und zu halten, ist eine ständige Herausforderung.
Bei uns in der Kanzlei läuft das Thema nun schon seit Jahren. Es ist ein Dauerthema geworden. Kennen Sie nicht jemanden? Haben Sie nicht einen Assistenten, einen Angestellten, eine Angestellte? Arbeitsverträge sind unser tägliches Brot. Hier beschäftigen wir eine ganze Abteilung. Und es ist jetzt ganz gut zu sehen, wohin sich das Ganze entwickelt und auch weiterhin, in welche Richtung das Ganze tendiert. Wo haben Praxen und Labore mehr oder weniger Probleme mit dem Mitarbeiterstab? Das sogenannte Arbeitsrecht ist aus der Nische herausgetreten und ist nahezu an vielen Stellen zu einem Hauptthema geworden. Dass man sich da bewegen muss, hatten wir ja in früheren Folgen schon diskutiert. Und auch unsere Gäste aus Praxis und Labor haben dieses Thema immer wieder thematisiert.
Und so wie das Problem allgegenwärtig ist, sind auch die Tipps, Beiträge, Empfehlungen und Angebote rund um das Thema Personal allgegenwärtig. Von den teuren Coachings und Recruiting-Kampagnen ganz abgesehen. Da werden auch gerne Allgemeinplätze über Mitarbeitertypen verteilt und die schlimmen Generation Y, Generation X, Generation Z verteilt und verurteilt. Aber das hilft nicht unbedingt weiter in der Praxis. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, speziell noch zur Situation in Zahnarztpraxen, gibt es allerdings nur wenige. Und nicht alle der da so auf dem Markt befindlichen Beraterinnen, Berater und Coaches haben auch wirklich eine qualifizierte Ausbildung und kennen auch ihre Grenzen. Das haben wir schon in Folge 6 von Dental Minds diskutiert und freuen uns daher, unsere damalige Expertin wieder begrüßen zu können. Diesmal zum Thema stärkengerechter Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Dr. Susanne Wojcik.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf und freue mich auf einen spannenden Austausch mit Ihnen.
Ich freue mich auch, dass Sie wieder bei uns an Bord sind als echte Expertin in diesem Thema. Wir hatten in unserem ersten Gespräch so viele Themen nur anschneiden können und wollen heute dieses Thema Mitarbeitereinsatz noch einmal intensiver beleuchten. Es wird ein Dauerthema bleiben, aber es gibt nach wie vor diesen hohen Beratungsbedarf in den Praxen und es gibt noch einen aktuellen weiteren Grund dafür. Im Juni ist eine wissenschaftliche Studie gestartet, die sich genau mit diesem Thema befasst und bei der Zahnarztpraxen und Teams gerne mitmachen sollen. Frau Dr. Wojcik, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine ganz tolle Studie. Die wird durchgeführt von der MSH Medical School Hamburg von Frau Professor Harzer. Und Frau Professor Harzer forscht schon eine ganze Weile lang zu Stärken. Und jetzt haben wir initiiert, ja durch meinen Appell an Sie, eine Studie gestartet zum Zusammenhang von persönlichen Stärken, beruflichem Wohlbefinden und Leistung in Zahnarztpraxen. Die Studie besteht aus zwei Teilen. Teil 1, da geht es darum, dass jeder einzelne Mitarbeiter den Fragebogen zu individuellen Stärken, ja, und zu seinem eigenen Erleben und Verhalten in der Praxis niederschreibt. Das geht über 45 bis 60 Minuten, beziehungsweise ich habe jetzt auch schon Rückmeldungen gehabt, dass es Mitarbeiter in 40 Minuten geschafft haben. Ja, und in Teil 2 geht es dann darum, dass auch die Praxisleitung entsprechend ihre Beobachtungen zum Verhalten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz niederschreibt. Da braucht man so in etwa 5 bis 10 Minuten pro Mitarbeiter. Also die Studie ist zweigeteilt, wobei ich empfehlen würde, dass tatsächlich auch die Praxisinhaber mal Teil 1 mit ausfüllen für sich, weil das ist ja auch sehr interessant, mal einen Blick auf die eigenen Stärken zu bekommen.
Sie hatten gerade gesagt, Sie hätten das mit angeregt. Was war die Motivation dafür? Was hat Sie denn bewegt, dieses Thema mal auf die wissenschaftliche Ebene zu heben? Gibt es da einen besonderen Bedarf in der Praxis?
Ja. Definitiv. Also ich habe einfach beobachtet, dass Menschen, die stärkengerecht eingesetzt sind, mit einer ganz anderen Motivation dabei sind. Und dann hatte ich einen anderen Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr wo, mit Frau Professor Harzer und habe halt mitbekommen, dass sie zum Thema Stärken forscht. Ja, und dann habe ich sie einfach mal angeschrieben und habe gefragt, liebe Frau Professor Harzer, ich fände das total spannend, das mal für die Zielgruppe Zahnarztpraxen zu machen. Haben Sie nicht Lust, da eine Studie aufzulegen? Ja, und sie hatte Lust und insofern sind wir jetzt zusammengekommen und sind halt vor einem knappen Monat gestartet.
Das verlinken wir ja dann unten auch nochmal. Also wenn jetzt schon einer direkt klicken will, wie es weitergeht, das wird unten verlinkt, wo die Studie zu finden ist. Aber jetzt noch eine Frage dazu. Ist das denn jetzt so eine Momentaufnahme, so eine Studie mit einer begrenzten Laufzeit oder läuft das längerfristig? Und was haben eigentlich die Praxen davon, die da mitmachen?
Also die Auswertung der Studie ist für 2025 geplant. Ich habe da auch extra nochmal bei Frau Professor Harzer nachgefragt, weil ich auch von anderen diese Nachfrage schon bekommen habe. Ja, und was haben die Praxen davon? Letztendlich ist es so, dass jedes Teammitglied für sich eine Übersicht zu den eigenen individuellen Stärken bekommt und zusätzlich Materialien, wie man diese Stärken im Alltag noch besser leben kann. Und das wiederum ist halt etwas, was am Ende dann dazu beiträgt, dass wirklich jeder Einzelne sich wohler fühlt bei der Arbeit, zufriedener ist bei der Arbeit und ganz sicher auch leistungsfähiger ist, weil da, wo wir unsere Stärken halt ausspielen, sind wir leistungsfähiger. Und die Praxisleitung bekommt unter der Voraussetzung, dass es mindestens 8 Teilnehmende aus der Praxis sind, auch eine teambezogene Rückmeldung. Das ist deswegen nötig, weil natürlich auch hier wieder der Datenschutz eine große Rolle spielt. Ja, und dann auch einen Hinweis darauf, was gibt es da für eine Verbindung zwischen Charakterstärken, Wohlbefinden und auch der Leistung des Teams, hat dann darüber dann die Möglichkeit, die Mitarbeiter tatsächlich stärkengerecht einzusetzen und einen ganz hohen, ja, das nennt sich in der Psychologie, Person-Job-Fit herzustellen. Das heißt also eine große Passung der Persönlichkeit zu den Anforderungen des Arbeitsplatzes. Und das führt halt dazu, dass man wirklich mit Freude und ganz viel Engagement bei der Arbeit ist. Ja, und da, wo ich mit Freude und ganz viel Engagement dabei bin, habe ich auch eine erhöhte Mitarbeiterbindung. Und das wiederum ist natürlich angesichts des aktuellen Fachkräftemangels wirklich ein ganz entscheidender Punkt, wie wir durch unser aktives, stärkengerechtes Einsetzen der Mitarbeiter, die Mitarbeiter auch gut an die Praxis halt binden können. Also insofern ist die Studie wirklich eine mega gute Gelegenheit, die Stärken des Teams und auch von sich selber zu entdecken. Ja, und dann auf dieser Basis den Alltag so zu gestalten, dass alle Beteiligten mehr Spaß und Freude haben.
Werbung. Für News-Junkies und Neugierige, Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufschampions und Schnäppchenjäger, gibt's die Quintessenz Newsletter. Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden, unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Das ist ja nicht die erste Studie, die sich mit Partnern zu Führungsthemen in der Zahnarztpraxis beschäftigt. Warum genau dieses Thema? Man könnte doch auf den ersten Blick darauf kommen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit doch gesteuert wird von der Arbeitszeit. Da erwartet man sicherlich künftig eine große Flexibilität von den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen in den Praxen. Das Gehalt könnte ja auch die zentrale Rolle spielen. Urlaub, Wertschätzung. Warum steht jetzt das Zusammenspiel von persönlichen Stärken, beruflichem Wohlbefinden und Leistungen im Fokus? Das ist so die erste Frage, die sich aufdrängt.
Das ist auch eine sehr, 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 sehr gute Frage, die ich auch wirklich aus ganzem Herzen wertschätze, dass sie jetzt genau kommt. Also zum einen ist es natürlich das persönliche Erleben. Ich glaube, wir alle wissen, wenn wir das tun, wofür wir da sind, ist das etwas, was sich wunderbar anfühlt. Das kann uns diese wunderbaren Flow-Momente schenken. Das haben wir alle schon mal erlebt, wenn wir genau das tun, was wir gerne machen. Und natürlich, der aktuelle Forschungsstand, der belegt es an so vielen Stellen, also beispielsweise in Bezug auf die individuelle Entwicklung und auch die Selbstverwirklichung jedes einzelnen Mitarbeiters. In dem Moment, wo ich meine persönlichen Stärke kenne und auch nutzen kann, bin ich wirklich zufriedener und sehe vor allen Dingen auch den Sinn meiner Arbeit. Und Sinn erleben in der Arbeit ist etwas, was mich sehr befriedigt. Das führt dazu, dass wir uns ja mehr verwirklichen können in dem, was uns als Persönlichkeit ausmacht, ja, und daran auch ganz sicher wachsen werden, ne? Und das wiederum erhöht unsere Motivation, unser Engagement. Oder gibt es auch eine interessante Studie von Kienbaum und Partner, die haben nämlich genau das auch mal errechnet, dass die Mitarbeiter, die Stärken einbringen können, tatsächlich um 40% produktiver sind, um 67% mehr Umsatz generieren, um 49% mehr Gewinn generieren als ein durchschnittlicher Arbeitnehmer. Und das wiederum kommt natürlich am Ende auch tatsächlich der Praxis zugute. Mal ganz abgesehen davon, dass natürlich auch das berufliche Wohlbefinden positiv betroffen ist, weil mit dem stärkengerechten Einsatz auch die psychische Gesundheit steigt. Also, ich fühle mich erfüllter, bin dadurch deutlich weniger anfällig für Stress, Burnout und alle anderen psychischen Erkrankungen, die es da so gibt. Ja, und das wiederum führt dann auch dazu, dass die subjektive Wahrnehmung der sogenannten Work-Life-Balance, nach der ja immer vielerorts geschrieben wird, gar nicht mehr ja so ins Gewicht fällt, weil ich das, was ich tue, mehr als live empfinde und nicht eben als verschwendete Lebenszeit, wie viele das tun, die eben nach Work-Life-Balance schreien. Also ich glaube, dass da auch die Ursache primär darin liegt, dass die Menschen nicht stärkengerecht eingesetzt sind und eben nicht dieses Leuchten beim Arbeiten in den Augen haben. Dass Menschen haben, die entsprechend ihrer Stärken eingesetzt sind. Ja, über Leistung und Produktivität hatten wir ja eben schon kurz im Kontext der Kienbaum-Studie gesprochen. Aber Fakt ist, in dem Moment, wo ich etwas tue, was meinen Stärken entspricht, neige ich auch dazu, viel effizienter zu arbeiten, weil ich ja eine Expertise auch entwickle. Und ich bringe eine deutlich höhere Qualität in der Arbeit. Und das Schöne ist, wenn mir ganz sicher im Leben ist es ja so, dass wir immer mal wieder mit Herausforderungen konfrontiert sind. In dem Moment, wo ich meine Stärken dabei spielen kann, werde ich auch sehr kreative Lösungsansätze finden und an diesen Herausforderungen auch wachsen. Ja, und das wiederum führt natürlich auch dazu, dass die Praxis in allen Punkten positiv betroffen ist. Also bedeutet, die Praxis profitiert davon, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dadurch eine hohe Loyalität Richtung Arbeitgeber entwickeln. Das wiederum reduziert die Fluktuation, ne, mit allen verbindenden Vorteilen, also niedrigere Kosten, weniger Nerveneinsatz, also die Nerven werden sehr geschont, die zeitlichen Ressourcen werden geschont, weil ich ja nicht Mitarbeiter suche und Sonstiges machen muss. Ja, und in dem Moment, wo Stärken gelebt werden können, wirkt sich das auch unmittelbar auf die Kultur der Praxis aus. Wir haben dann eine ganz hohe persönliche Zufriedenheit, die natürlich auch dazu führt, dass ich weniger, ja, aufgeregt bin, wenn andere mal was machen, was mich nicht so begeistert. Also ich kann damit gelassener umgehen. Das puffert unglaublich viel ab, diese persönliche Zufriedenheit. Ja, ich kann mich besser konzentrieren bei der Arbeit. Die Arbeit fällt allen leichter. Und dadurch, dass es leichter fällt, ist auch das Miteinander im Team viel, viel, viel besser. Der Stress wird gesenkt und insgesamt wird das Team dadurch resilienter. Also der Zusammenhang ist aus vielen Studien grundsätzlich schon mal bekannt, aber der Prozess, der dahinter steht, der ist noch absolut unklar. Und darauf zielt jetzt gerade die Studie ab. Und meine Hoffnung ist, dass wir es mit der Studie erreichen, dass die Branche wirklich anfängt umzudenken und sich besser gegen den Fachkräftemangel wappnet und einfach die Instrumente nutzt, die Mitarbeiter stärkengerecht in der Praxis einzusetzen und dafür Sorge zu tragen, dass die glücklich und zufrieden sind, weil dann brauchen wir uns nämlich um Fachkräftemangel gar keine Sorgen mehr machen, weil die Mitarbeiter gebunden werden über die Aufgabe. Natürlich muss das Gehalt auch stimmen. Das ist dann aber, ich sag mal, auch ein betriebswirtschaftliches Thema, was letztendlich dann auch kalkuliert werden muss, damit das im Rahmen der Honorarmöglichkeiten der Praxis dann auch wirtschaftlich darstellbar ist.
Wir kommen ja noch gleich auf die Thematik des Nachwuchses. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll diese Studie als erstes eine Bestandsaufnahme machen, im zweiten dann daraus Schlüsse ziehen, um Empfehlungen und Hilfestellungen den Praxen an die Hand zu geben. Das ist genau. So richtig verstanden, ne?
Das haben Sie vollkommen richtig verstanden. Also das Schöne ist, ich habe einen anderen Test gemacht, den sogenannten Clifton Strengths Finder von dem renommierten Gallup-Institut. Dazu gibt es auch ein Buch, das ich auch gelesen habe. Und da kann man sehr schön auch sehen, wie die Empfehlungen sind. Und diese Empfehlungen lauten letztendlich alle so, dass die Stärken, die identifiziert wurden und insbesondere die Hauptstärken, also unsere sogenannten Signaturstärken, die uns als Persönlichkeit ausmachen, dass wir davon möglichst viel in unserem Leben leben sollten. Also je mehr meiner Signaturstärken ich im Job leben kann, desto glücklicher und zufriedener werde ich mit meinem Job sein. Und ja, das ist eine super spannende Geschichte und die Tipps, die da gegeben werden, die bringen wirklich jeden weiter, weil man dann weiß, wie man Aufgaben so konstruieren kann, dass sie eben mehr Spaß machen. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal eine Mitarbeiterin in der Assistenz, die eine hohe Kommunikationsfähigkeit als Stärke hat. Die kann diese Stärke im Umgang mit den Patienten spielen. Also sie bekommt dann den Hinweis darauf, ihre Stärke aktiver zu nutzen und sich zu überlegen, an welcher Stelle kann ich diese Stärke spielen.
Also das klingt ja absolut einleuchtend, das wissen wir ja auch alle aus unserem Alltag, wenn man das tun darf, was man gut kann und sich nicht mit Dingen rumärgern muss, für die man sich überhaupt nicht qualifiziert ist oder wo man einfach nicht gut ist, dann fühlt man sich besser und dann ist auch die Leistung besser. Also das ist absolut nachvollziehbar und auch spannend, aber praktische Umsetzung, Karl-Heinz hat es schon angesprochen. Wie soll ich denn als Zahnärztin oder als Zahnarzt oder auch als Laborchef im Alltag erkennen und steuern, welche Signaturstärken jemand hat? Es hat ja nicht jeder ein Schild um den Hals, ich kann das und das besonders gut oder nicht gut. Und dann muss man die Aufgaben ja auch noch so aufteilen, dass sie bewältigt werden können. Wie viel Aufwand ist das? Wie mache ich das?
Es ist definitiv Aufwand, der sich aber total lohnt, weil am Ende wirklich alle davon profitieren, ne? Wie komme ich jetzt den Stärken der Mitarbeitenden auf die Spur? Also der erste Schritt natürlich unbedingt an der Studie teilnehmen, weil dann bekomme ich tatsächlich eine sehr schöne Übersicht darüber, was jeder Einzelne für Stärken hat. Und die Signaturstärken sind halt die Top-Stärken, die sind dann auch entsprechend gekennzeichnet. Ansonsten kann ich aber auch einfach meine Augen und Ohren aufsperren und die Mitglieder des Teams auch beobachten. Was leistet das Team? Wie verhalten die sich? Bei welchen Aufgaben erkenne ich, dass die Mitarbeiter ein Leuchten in die Augen bekommen, dass die ein besonderes Maß an Engagement zeigen, dass sie besonders erfolgreich sind? Ich kann mit dem Mitarbeiter sprechen, also Mitarbeitergespräche, die sind unglaublich wichtig, denn da kann ich nach Interessen auch fragen, und insbesondere auch mal nach privaten Interessen fragen, weil auch dahinter können ja Stärken stecken, die ich auch für die Praxis nutzen kann. Und natürlich auch die Entwicklungsmöglichkeiten, ne? Und wenn ich jetzt auf zum Beispiel private Interessen schaue, also wenn ich jemanden habe, der privat super gern auf Instagram postet, ja, der kann natürlich wunderbar diese Leidenschaft auch in der Praxis ausleben und den Instagram-Account für die Praxis übernehmen. Natürlich im Rahmen dessen, was mit der Praxisleitung an Vorgaben abgesprochen ist. Jemand, der privat gerne zum Beispiel das Schulfest organisiert, weil er einfach total gerne solche Events vorbereitet. Der kann ja auch mal ein Praxisevent vorbereiten und so ganz viel Freude auch zusätzlich über den normalen Job an der Stelle entwickeln. Ja, und die letzte Quelle, wo wir auch noch Informationen herbekommen können, ist natürlich auch das, was haben die Kollegen beobachtet. Denn auch Kollegen bekommen ja mit, wenn irgendjemand etwas besonders gut kann. Ja, und Stärken entwickeln ist dann relativ einfach, weil Man kann den Mitarbeitern an der Stelle stärkenspezifische Weiterbildungen andienen. Und idealerweise denen auch die Gelegenheit geben, das, was sie dort gelernt haben, in der Praxis zu Nutz und Frommen der Praxis einzusetzen und Optimierungsvorschläge einzubringen. Die werden das wirklich mit einem Leuchten in den Augen tun. Man kann stärkengerechte Aufgaben verteilen. Natürlich ist das nicht bei allen Aufgaben möglich. Es wird mit Sicherheit auch Aufgaben geben, die man mal so machen muss, einfach weil zum Beispiel irgendjemand fehlt oder eine Aufgabe halt so unbeliebt ist, dass sie keiner gerne macht. Also es gilt, einen möglichst hohen Anteil an freudbringenden Aufgaben für die Mitarbeiter entsprechend vorzusehen. Und man kann noch was tun, man kann nämlich Freiheitsgrade einräumen. Mit Freiheitsgraden meine ich den Weg zum Ziel da, wo das möglich ist, offen lassen. Also zum Beispiel in der Hygiene wird das wahrscheinlich eher nicht gehen, weil es da einfach Vorgaben gibt, die einzuhalten sind. Aber bei vielen anderen Aufgaben, die letztendlich nur das Ziel erfordern, aber nicht den Weg genau vorschreiben, da ist es unglaublich hilfreich, diesen Weg freizulassen, weil durch das hohe Kreativitätspotenzial, das Mitarbeiter, die ihren Stärken gerecht eingesetzt sind, entfalten, haben die halt wirklich ganz tolle Ideen, auch wie man Aufgaben vielleicht auf andere und viel bessere Wege und viel effizienter auf den Weg bringen kann. Also das ist hochgradig spannend, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ja, letztendlich die optimale Aufgabenverteilung kriege ich dahin, wenn ich quasi die Aufgaben, die in der Praxis zu erledigen sind, mal analysiere und entsprechend die Anforderungen formuliere, die diese Aufgabe eben mit sich bringt und das dann mit den jeweils individuellen Stärkenprofilen der Mitarbeiter dann abgleiche. Hilfreich ist dabei auch eine Kompetenzmatrix. Diese Kompetenzmatrix listet auf, welche Aufgaben sind in der Praxis zu erledigen und welche Kompetenzen benötige ich dafür. Und diese Kompetenzmatrix ist dann der Ausgangspunkt, wo ich entsprechend dann diesen Aufgaben den Teammitgliedern entsprechend eine Zuordnung stärkengerecht mitgeben kann. Ja, und weil die individuellen Stärkenprofile so unterschiedlich sind, also das dürfte eher Zufall sein, wenn alle Signaturstärken übereinander fallen bei Mitgliedern im Team, ist das wahrscheinlich möglich, dass man das gut so verteilen kann, dass jeder genügend Aufgaben bekommt, die seinen Stärken entsprechen. Ja, und wenn es denn tatsächlich zu Überschneidungen kommt, da hilft dann zum Beispiel ein rollierender Einsatz, also dass jeder mal rankommt. Die Teams sind da erstaunlich kreativ, wie man da eine Lösung finden kann, dass alle entsprechend ja ihre Möglichkeiten bekommen. Ja, und in Sachen Arbeitsanfall, das ist noch der letzte Punkt, der in dieser Frage zum Tragen kam. Der Arbeitsanfall, je nachdem, wie die personelle Ausstattung in der Praxis ist, ist schon herausfordernd in der Bewältigung. Also da möchte ich gerne anregen, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Im Moment kommen so viele spannende neue Tools auf den Markt, die helfen in der Dokumentation und Abrechnung, im QM und so weiter und so fort. Und natürlich auch die klassischen Zeitmanagement-Tools. Und da der Tipp des Tages, der immer gilt, wir sollten uns auf das jeweils Wichtigste konzentrieren, ne? Und uns auch davon verabschieden, dass wir nicht alles schaffen können. Unsere To-Do-Listen sind alle endlos lang und ich für meinen Teil habe definitiv aufgegeben, daran zu glauben, dass ich die jemals abgearbeitet bekomme. Ist aber nicht schlimm. Ich bin zufrieden in dem Moment, wo ich das jeweils Wichtigste geschafft habe. Und das wäre so der Tipp, den ich gerne auch weitergeben möchte, sich zu überlegen, was ist jetzt im Moment das Wichtigste und wenn ich das geschafft habe, zu feiern, dass ich es geschafft habe und dann den nächsten Stein aufzuheben, der zu tun ist.
Frau Dr. Wojcik, das ist hochspannend. Da, wo Sie berichten, kommt mir der Gedanke aus dem Personalcoaching in den Kopf, wo ich ja den Klienten versuche beizubringen, die Frage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, so zu beantworten, dass man sich selber als den wichtigsten Menschen definiert. Und wenn Sie, und das ist eine super Aufgabe, die heute unbedingt notwendig ist, wenn Sie das Praxisteam und natürlich auch die Führenden in der Praxis auf den Weg bringen wollen, sich dieses Themas anzunehmen, sich auch dieser Studie anzuschließen, dann brauche ich eine Bewusstseinsstärkung dahingehend, dass ich sage, die Frage, wer ist der wichtigste Mitarbeiter hier in der Praxis, ich genauso beantworte, ich bin der wichtigste Mitarbeiter, weil dann bin ich auch der beste Mitarbeiter, dann bin ich auch der beste der sich weiterentwickeln will. Also ich brauche im Grunde ein gesundes Selbstbewusstsein und ich glaube, dahin rückt das auch so ein bisschen und das soll auch vermutlich mit unterstützt und gestärkt werden. Liege ich da richtig?
Da liegen Sie vollkommen richtig. Und zwar schlichtweg deshalb, ein Mitarbeiter, der seinen Wert erkennt, der tritt ganz anders auf, der kann viel mehr bewältigen als ein anderer Mitarbeiter, der sich seiner unsicher ist, der möglicherweise seine Stärken auch gar nicht sieht. Das ist ja ein Hauptproblem auch. Wir alle sind uns unserer Stärken im ersten Moment erstmal nicht bewusst. Warum sind wir uns nicht bewusst? Also es gibt mehrere Gründe, aber ich glaube, der wichtigste Grund ist, das ist uns selbstverständlich, dass wir das gut können. Und wir wertschätzen das gar nicht als etwas Besonderes. Wenn wir gut malen können, haben wir das immer schon gekonnt, als Kind schon. Und es ist nichts Besonderes für uns. Nur im Vergleich mit anderen wird das dann zu etwas Besonderem. Also zum Beispiel mit mir. Ich kann nämlich nicht gut malen.
Ich habe meine Bilder früher von meinen Klassenkameraden gekauft, weil ich mit den westfälischen Fingern trommeln kann, aber sicherlich nicht malen. Und das hat mich dann immer ein paar Pfennig gekostet. Aber am Ende hat es, also meine Künstlerkarriere eben, ist eh nichts draus geworden.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal, quint.news.
Das ist wirklich hochspannend. Aber wenn ich diese, ich hake da nochmal nach, wenn ich diese Bewusstseinsveränderung unterstützen möchte, dann braucht es dafür zwei. Auf der einen Seite die Mitarbeitenden und auf der anderen Seite die Führenden in der Praxis, die das erkennen und auch genauso an die Sache herangehen. Also bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mich auch nochmal mit dem Peter-Prinzip etwas beschäftigt. Ja, unser kanadisch-amerikanischer Forscher Dr. Lawrence Peter, der ja davon ausgeht, dass jeder, auch wir drei, hier am Mikrofon, irgendwo die Stufe unserer Unfähigkeit erreichen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Dann kann ich ja nur die Fortbildung, dann kann ich durch weitere Unterstützung im Grunde mich weiterentwickeln, ne? Um diese Stufe wieder zu verlassen. Das ist ja auch ein Stück weit auch ein Teil dieses Programms, oder?
Natürlich. Grundsätzlich ist es so, dass ich daran glaube, dass wir Menschen uns verändern können in jede Richtung, in die wir wollen. Wir können auch andere Stärken, die wir haben, zu Signaturstärken entwickeln. Das ist natürlich aufwendig, weil unsere Stärken entwickeln sich ja auch mit dem Tun, ne? Also je mehr wir etwas tun, desto besser werden wir darin. Michael Jordan hat es 10.000 Mal einen Wurf geübt, bis er den perfekt konnte. Also das ist etwas, was wir auch tun müssen. Nur in dem Moment, wo es uns Spaß macht, wird uns das nie schwerfallen, sondern wir werden immer mit Begeisterung dabei sein und wir werden Leuchten in den Augen haben. Und wenn wir ein Ziel haben, also zum Beispiel eine Stärke, die bei uns etwas weniger im Moment ausgeprägt ist, weiter stärken zu wollen, dann können wir das jeden Tag für uns neu entscheiden und uns dahin entwickeln. Also tatsächlich gehören wirklich zwei dazu, aber faktisch gehört eigentlich jeder Einzelne für sich dazu. Denn wir können uns auch unabhängig von der Praxisleitung entwickeln. Also falls jetzt jemand zuhört, dessen Praxisleitung an der Stelle aussteigt, weil er das nicht für sich erkannt hat oder was auch immer, ich will da gar nicht dogmatisch sein. Ich glaube daran, dass jeder Mitarbeiter auch für sich daran arbeiten kann, es sich schöner zu gestalten. Da gibt es eine schöne Geschichte von einem amerikanischen Busfahrer, der eigentlich ja, sagen wir mal, überschaubaren Job hat. Er fährt von A nach B, von B nach A, hin und her. Und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, weil er eben auch sehr kommunikativ ist, den Menschen ein unvergleichliches Erlebnis über die Sprache zu bieten. Also er begrüßt jeden mit ein paar netten Worten, macht so ein bisschen Sightseeing-Tour, während er die Strecke abfährt und hat dadurch an dieser Arbeit unglaublich viel Freude. Und ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, sei es im Restaurant, die wirklich sich zur Aufgabe gemacht haben, jemand anderen glücklich zu machen oder, ja, ich sag mal, etwas Licht in das Leben der anderen zu bringen. Und diese Menschen, die tun das aus sich heraus. Und ich glaube, dass das sehr glückliche Menschen sind, weil die ihre Arbeit mit Sinn erfüllen und anderen dadurch auch Freude schenken.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das habe ich auch schon gehört und leuchtet auch ein. Aber es gehen wir nochmal so auf die harte Realität der Praxis zurück. Wenn ich mich jetzt also entschließe, das zu nutzen, und viele sind ja auch auf der langjährigen Arbeit mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch relativ fit darin zu sehen, was sie gut können, was sie nicht gut können oder wo Entwicklungspotenzial wäre, das man heben könnte, wenn der oder diejenige sich nun mal entschließen würde, da anzupacken. Das ist ja auch eine Motivationssache. Aber es gibt natürlich auch welche, die immer überall gleich schreien, hier, ich kann das ja, und sich dann überschätzen, dann geht es ja in die falsche Richtung. Oder wenn man sie dann einbremst, sind sie dann mies gelaunt und machen miese Stimmung in der ganzen Praxis. Und bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann man das ja oft nur schwer einschätzen. Man hat einen ersten Eindruck, vielleicht ein Probearbeiten und so weiter, aber dann schon zu erkennen, wo derjenige oder diejenige sich dann positioniert. Wie geht man mit sowas um? Mit so den, hier, ich kann alles, oder mit denen, wo man noch nicht so richtig weiß, wo es hingeht?
Nehmen wir erstmal die Ich-kann-alles-Mitarbeiter. Also da gilt es natürlich, sensibel an die ganze Angelegenheit heranzugehen und vor allen Dingen die Erwartungen sehr klar zu kommunizieren. Das ist übrigens auch ein Top-Tipp. Wir kommunizieren unsere Erwartungen viel zu wenig. Die Erwartungen sind subjektiv in unserem Kopf verankert, resultieren aus unseren eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Erwartungen klar aussprechen. Klar aussprechen heißt, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich möchte, dass die Rezeption ordentlich aussieht. Ja, was ist ordentlich? Ne? Das wird jeder für sich anders definieren. Und es ist ganz wichtig, dass wir ganz klar sagen, was meinen wir mit ordentlich? Oder ich möchte, dass ihr zuvorkommt, gegenüber den Patienten seid. Was heißt zuvorkommt ganz konkret? Ne? Wenn ich die Erfahrung nicht gemacht habe, die derjenige, das ausspricht, gemacht hat, kann ich nur zufällig diese Erwartungen erfüllen. Und das ist ganz entscheidend. Erwartungen klar kommunizieren. Und das gilt jetzt hier. Wenngleich ich eine Frage in den Raum stellen möchte, überschätzt der Mitarbeiter sich wirklich? Warum möchte ich diese Frage in den Raum stellen? Möglicherweise übersehen wir etwas an Potenzial in dem Mitarbeiter. Möglicherweise haben wir den Mitarbeiter in eine Schublade gepackt, der kann das nicht, das ist eine Schuhnummer zu groß für den, aber faktisch könnte er es doch, wir trauen es ihm nur nicht zu. Und insofern, ich würde wahnsinnig gerne erreichen, dass wir alle mit der Haltung da dran gehen, wir glauben an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. In dem Moment, wenn der Mensch wirklich will, glaube ich, kann er auch. Und unsere Aufgabe als Führungskräfte ist es, Können zu ermöglichen. Ja, und wie ermögliche ich Können? Ja, indem ich den Mitarbeiter Schritt für Schritt an die Aufgabe heranführe. Wenn ich es ihm anfangs nicht so hundertprozentig zutraue, dann gehe ich erstmal mit einem kleinen Schritt ran und kontrolliere auch zeitnah. Wenn ich dann merke, es läuft, dann gutiere ich das mit entsprechendem Lob und greife zur nächstgrößeren Aufgabe. Und dann kann ich auch Stück für Stück die Unterstützung zurückfahren. Ja, diese Entwicklung von Menschen ist zeitaufwendig, aber ich glaube, es lohnt sich so sehr, weil in dem Moment, wo ich Mitarbeiter entwickle, schaffe ich ja auch bei mir wieder neue Freiräume. Na, und dann habe ich plötzlich Zeit für Wichtigeres, also zum Beispiel die honorarwirksame Behandlung von Patienten oder auch strategische Überlegungen in der Praxis. Und das muss ich nicht alles selber machen. Ich kann ja auch, ich sag mal, sogenannte Entwicklungshelfer, nenne ich es jetzt mal, an die Seite stellen. Also eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der diese Aufgabe schon beherrscht und den anderen Kollegen dann begleiten lasse. Wichtig ist dabei nur, dass wir die nötige Geduld und Haltung an der Stelle auch bei diesem Mitarbeiter sehen können, der diese Aufgabe des Begleiters übernehmen soll. Und da beobachte ich häufig in den Coachings, dass viele langjährige Mitarbeiter, die viele Aufgaben einfach im Schlaf können, einfach weil sie so routiniert und erfahren sind, dass die natürlich am Ende dann sagen, boah, ich habe das ganz schnell gekonnt. Man vergisst ja, dass man möglicherweise auch länger gebraucht hat, als man es gelernt hat. Ja, und sich wieder daran zurückzuerinnern, dass wir in kleinen Schritten vorgehen müssen. Und letztendlich hat halt jeder sein eigenes Entwicklungstempo. Und das ist wichtig, dass wir das eben entsprechend berücksichtigen. Ja, und bei neuen Mitarbeitern geht es eigentlich ganz genauso. Ich schaue, was kann er? Und wenn ich dann merke, es funktioniert noch nicht hundertprozentig, dann muss ich nochmal nachbürsten. Und immer Schritt für Schritt. Ne? Also idealerweise die Schritte so groß wählen, dass der Mitarbeiter gerade noch mitkommt, also angenehm herausgefordert ist, ohne in die Überforderung zu geraten. Denn sobald er in der Überforderung ist, macht er ja die Schotten dicht und lässt die Rollladen runter und ist nicht mehr erreichbar und zugänglich.
Wie nehmen wir denn die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, die Praxisinhaberinnen, die Laborinhaber mit auf diesen Weg? Weil alleine, dass man es ist, heißt ja noch nicht, Mitarbeiter führen zu können. Ganz im Gegenteil, es ist kein Teil der Ausbildung. Man lernt es eventuell, naja, im Grunde durch Erfahrungswissen oder man besucht Kurse und sonst etwas. Aber es gibt ja in jeder Praxis, in jedem Labor Aufgaben zu verteilen. Insbesondere auch Aufgaben, die keiner eigentlich gerne macht. Und wo man wirklich möglicherweise Machtwörter sprechen muss, einteilen muss. Also Machtwort ist schon im Grunde negativ, weil dann bin ich schon in einer Phase angekommen, wo das vielleicht nicht mehr so ganz toll ist. Aber ich sehe das Problem in der Tat auch auf der Arbeitgeberseite. Die müssen doch das Bewusstsein dafür entwickeln, oder?
Ja, die müssen definitiv das Bewusstsein dafür entwickeln. Und je früher sie das tun, dass sie nicht alles alleine machen müssen, sondern gemeinsam mit ihrem Team auf Augenhöhe viel mehr bewegen können, dann wird es deutlich einfacher. Ich mache ja sehr viele Coachings in diesem Kontext auch und ich empfinde das als unglaublich schön, auch zu sehen, was für eine Dynamik sich entwickelt in dem Moment, wo Teams gemeinsam mit den Chefs plötzlich auf Augenhöhe gemeinsam über Herausforderungen nachdenken. Ich muss als Chef nicht alles schaffen. Also das scheint auch so ein Glaubenssatz zu sein. Also den habe ich jetzt schon häufiger mal von Praxisinhabern und Inhaberinnen gehört. Ich muss das alles alleine wuppen. Ich bin Chef, ich bin Chefin. Ich habe eine Verantwortung und dieser Verantwortung muss ich unbedingt auch gerecht werden. Das schaffen wir gar nicht. Also diesem Anspruch, gerecht zu werden, können wir gar nicht, weil wir gar nicht alle Facetten von Praxis im Blick haben können als Einzelner. Erst im Zusammenspiel aller verschiedenen Perspektiven aus dem Team heraus kommen wir zu einem runden Ganzen. Und das ist entscheidend, dass wir wirklich jeden mit einbeziehen und die Mitarbeiter, die Freude daran haben und am richtigen Platz sind, die werden sich mit Freude auch einbringen und sind dann auch sehr aktiv und finden so tolle kreative Lösungsmöglichkeiten für die Herausforderungen. Und da muss ich mich gar nicht mehr so sehr anstrengen als Praxisinhaber oder Praxisinhaberin, weil wir gemeinsam eine viel bessere Lösung finden.
Und auf diese Art und Weise kriegen wir dann auch die nicht so geliebten Aufgaben unter, ne? Weil dann die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl für das Ganze größer ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ne?
Ja, die finden auch tolle kreative Lösungen an der Stelle. Also zum Beispiel, dass man halt die ungeliebte Aufgabe durchrotieren lässt, ne? Ich denke jetzt mal zum Beispiel ans Aufräumen des Sozialraums, ne? Tischwischen oder was auch immer, was so keiner gerne macht, was auch gerne mal liegen bleibt und immer mal wieder zum Streitpunkt wird. Das Team findet eine gemeinsame Lösung und das Team ist ja auch hat ein hohes Gerechtigkeitsempfinden, ne? Also die versuchen da auch ein Gleichgewicht reinzubringen. Also zum Beispiel auch eine Kompensation reinzubringen, wenn jemand freiwillig eine unangenehme Aufgabe übernimmt. Mensch, lieb, dass du das jetzt machst, pass mal auf, dann darfst du heute Abend pünktlich Feierabend machen und wir machen die Zeit, die noch notwendig ist, um eben alles noch schnell fertig zu machen. Also das Team gemeinsam hat ein großes Potenzial, was wir heben können.
Jetzt gibt es ja eine Gruppe in den Praxen, die ja Pflichtaufgaben leisten müssen, das sind die Auszubildenden. Und wenn wir jetzt auf den Nachwuchs gucken, dann sind die Zahlen ja eigentlich ein bisschen traurig, ne? Wir haben zwar sehr viele Ausbildungsverträge zum oder zur ZFA und das ist ja immer noch der drittbeliebteste Beruf bei Frauen, aber es werden rund 38% der Ausbildungsverträge bald wieder gekündigt. Das ist sehr viel, so viel wie in keinem anderen Beruf. Die dann weitermachen, von denen schaffen dann auch nur gut 38,4% die Abschlussprüfung. Das ist die Zahl der Bundeszahnärztekammer und das sind weniger als in vielen anderen Berufen, das muss man auch sehen. Ja, und dass dann die viele frisch ausgebildete ZFA den Beruf auch schnell wieder verlassen, ist uns auch bekannt, wird ja auch reichlich beklagt. Man muss ja so ein Azubi eben alle Bereiche durchlaufen. Wie kann ich denn hier mit diesem Thema stärkengerechter Einsatz was für den Ausbildungserfolg tun, aber auch was für die Mitarbeiterbindung? Also dass man nicht sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft und jetzt bin ich auch gleich wieder weg.
Na, der Ausbildungsplan lässt ja auch noch Freiräume. Ne? Ja, es gibt bestimmte Themen, die entsprechend abgearbeitet werden müssen. Nichtsdestoweniger, man hat ja auch die Möglichkeit, trotzdem Freiheitsgrade zu nutzen, dass man halt zum Beispiel auch mal eine Aufgabe, wo man sieht, boah, das macht die Auszubildende oder der Azubi super gerne. Da hat er ein Leuchten in den Augen, dass man sowas in den Tagesablauf mit einbaut. Ganz wichtig finde ich in dem Kontext auch da schon mal so ein bisschen vorzutasten, was sind denn die Dinge, die du gerne machst? Denn es ist ganz wichtig, dass wir die Menschen für den Beruf gewinnen, die auch darin ihre Erfüllung am Ende sehen können. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, der auch dazu führt, dass wir so viele Ausbildungsabbrüche haben. Und der zweite liegt sicherlich auch in der Führung, dass Azubis einfach schlichtweg mit Aufgaben beschäftigt werden, die außerhalb des Ausbildungsplanes liegen, die als Putzfeen missbraucht werden, die das Auto der Praxisleitung waschen sollen oder. Also da gibt es ein paar haarsträubende Geschichten. Ich höre mal gerne zu, wenn so erzählt wird. In den Praxen, in denen ich tätig bin, die haben ja meistens auch Auszubildende, die dann über die Schule Geschichten von anderen hören. Und das sind schon haarsträubende Sachen. Ganz wichtig finde ich, dass wir das individuelle Tempo, in dem sich jeder entwickeln kann, immer auf dem Schirm haben, weil die Menschen halt sehr unterschiedlich sind. Also es hat wahrscheinlich jeder mal erlebt, dass die Azubine im dritten Lehrjahr überholt wird von der im ersten Lehrjahr, die halt eine wahnsinnige Auffassungsgabe hat, ne, und einfach viel schneller in die Themen reinkommt. Wichtig ist, dass wir wirklich auch mit Lob arbeiten, einfach aufgrund der Sozialisation der jungen Menschen. Mich hat das kürzlich, habe ich das irgendwo gelesen, dass ein Jugendlicher, der in die Ausbildung startet, im Schnitt schon über 3000 Stunden am Computer gesessen hat und gedaddelt hat. Ja, und wie sind diese Computerspiele aufgebaut? Da wird ganz viel gelobt und angefeuert. Ja, und wer so sozialisiert ist, wer das so tief verinnerlicht hat und dann mit einem Praxisalltag konfrontiert ist, in dem das Lob ausbleibt, ja, dem geht ganz schnell die Luft der Motivation aus. Und insofern, ich glaube, da müssen wir auch umdenken, die wir anders sozialisiert wurden und wirklich auch mehr loben und Fortschritte entsprechend auch gutieren. Das fällt uns zwar grundsätzlich schwer, aber wir haben es in uns, weil jeder, der Kinder hat, hat das bei seinen eigenen Kindern gemacht. Also letztendlich genau diese Haltung, die ich einem Kind, das laufen lernt, entgegenbringe, sollte ich auch den Mitarbeitern entgegenbringen. Ich glaube an dich, du schaffst das. Ja, du bist jetzt hingefallen, probier es einfach nochmal. Und mit dieser Haltung, glaube ich, können wir diejenigen, die wollen, auch dahin bekommen, dass sie die Ausbildung ans Ende bringen. Denn wer will, kann. Ja, ich muss wahrscheinlich ungleich mehr als früher nachfüttern, weil zum Beispiel auch die schulische Ausbildung, ja, bedingt dadurch, was wir häufig auch an Azubis bekommen, ja, sagen wir mal, etwas dünner ist, als wir das so gewohnt waren. Dennoch, ich glaube, es lohnt sich, weil das die Zukunft unseres wichtigen Berufes ZFA ist. Also, wir sollten investieren in diese jungen Menschen und diejenigen, die wir entwickeln, sind so wunderbare Menschen. Und da kann man so viel Freude auch als derjenige, der entwickelt, ziehen, dass es eine sehr befriedigende Sache ist, die Menschen dahin zu bekommen, wo sie selber gerne hinwollen.
Zufriedene Teams sind erfolgreiche Teams. Also, Frau Dr. Wojcik, ich finde hier sehr viele gute und plausible Ansätze für diese Herangehensweise und kann die Praxen nur ermutigen, an dieser Studie teilzunehmen. Wo bekommt man schon eine Analyse, wenn man daran teilnimmt, wie der eigene Zustand ist, wie die eigene Plattform sich darstellt, von der man dann aus weiter agieren kann? Also, das ist auch damit der verbundene Aufruf. Nehmen Sie bitte an dieser Studie teil. Es macht sicherlich Sinn und der ganzen Idee, nämlich der Personalfindung und der Personalakquisition, tut man damit auch einen großen Gefallen. Was mich interessiert, gibt es sowas eigentlich auch für gewerbliche Labore oder auch für Handwerksbetriebe? Weil die Probleme sind doch gleich. Ich könnte sogar fragen für Anwaltsbüros. Ne, also bei den ganzen Punkten, die Sie erzählt haben, kamen mir ganz viele Punkte in den Kopf, wo ich gedacht habe, wie ist es denn bei uns? Oh Gott, ja, okay, dann ja, was meinen Sie?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe noch nicht davon gehört, aber es spricht ja nichts dagegen, genau den gleichen Weg zu gehen, den ich gegangen bin und bei Frau Professor Harzer anzufragen. Ich glaube, ihre Motivation ist da ganz groß. Schlichtweg deshalb, je mehr Datensätze sie hat, desto mehr Aussagekraft gewinnen ihre Forschungsergebnisse. Und insofern glaube ich schon daran, dass auch Handwerksbetriebe und Labore und was auch immer, natürlich auch Rechtsanwaltskanzleien davon auf alle Fälle profitieren können.
Ja, dann werden wir das als Anregung mal platzieren bei denen, die davon auch profitieren würden im Bereich Labore. Jetzt haben wir ja nicht nur Azubinen und Azubis, Auszubildende, wir haben nicht nur das etablierte Fachpersonal, wir haben ja auch Praxen mit angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten und auch mit mehreren Praxisinhabern, ne, oder Partnern. Und Fluktuation stört, das stört die Abläufe, bringt Unruhe in die Praxis. Funktioniert dieser stärkenorientierte Ansatz eigentlich auch, wenn ich angestellte Zahnärzte und Zahnärzte habe? Denn wir haben ja auch eine medizinische Verantwortung, wir haben ärztliche Aufgaben und eine ethische Verantwortung. So unter dem Motto, ich mache nur das, was mir Spaß macht, geht ja an der Patientenversorgung eigentlich nicht. Wie sehen Sie das?
Grundsätzlich glaube ich, dass es da tatsächlich mehr Ansätze in der Praxis schon gibt, als wir denken. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Praxisinhaberin, die wirklich Endo total hasst. Die wird doch jemanden einstellen als Kollegen, der genau da seine Leidenschaft hat, damit sie das nicht mehr machen muss. Also sie wird ja einen Kandidaten, der genau dort die Stärke hat, wo sie nicht so gerne ist, definitiv bevorzugen gegenüber jemand anderem, der genau die gleiche Stärke hat wie sie. Letztendlich ist es auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, dass wir immer das machen, wo wir unsere Stärken haben. Also letztendlich macht das gar nichts. Wir sollten nur möglichst viel davon haben, was wir gerne machen, ne? Und da kann man auch selber durchaus auch steuernd eingreifen, und das machen viele Praxen. Also zum Beispiel jemand, der wahnsinnig gerne implantiert, ne? Der einfach aufblüht, wenn er entsprechende Sachen rund um die Implantation machen kann, der reserviert sich auch Zeitfenster dafür. Ne? Der schafft sich einen Freudentag. Ne? Also so ist es ja in vielen Praxen geregelt, dass die einen Implantationstag haben, und diesen Tag sehnt er herbei. Und genauso ist es natürlich auch im Team. Die Fortbildung kann man auf diese Stärken hin ausrichten. Und das Schöne ist ja, da, wo ich meine Stärke lebe, merken das ja auch die Patienten, ne? Und die Patienten merken, dass da jemand ist, der mit wirklicher Begeisterung dabei ist. Der hat ein Leuchten in den Augen, wenn er davon erzählt, was für positive Auswirkungen diese jeweilige Behandlung dann für den Patienten hat. Und dadurch nehmen die Patienten den Behandler, die Behandlerin an der Stelle als enorm glaubwürdig wahr. Und da, wo sie so glaubwürdig sind, fühlen die sich gut aufgehoben, ja, sicher. Und empfehlen weiter. Also das ist letztendlich etwas Wunderbares. Und ich glaube, davon gibt es schon mehr in der Praxis, als wir so auf den ersten Blick wahrscheinlich für möglich halten.
Ja, guter Hinweis. Ich habe noch eine Frage, weil ich da letztens in einem Chat drüber gestolpert bin, was man nun alles für und mit den Mitarbeitern tun muss. Und um die zu halten, zu binden und so weiter. Und dann sagte eine Zahnärztin und schrieb dann da in den Chat, ja, und was ist mit mir? Wo bleibe ich? Wie weit muss ich dem Team denn überhaupt entgegenkommen, wenn ich vielleicht auch selber für das, was ich da alles tue und auch gefühlt, wo ich viel Kraft und Energie, Gehirnschmalz und auch Gefühle reinstecke und auch viel Frust oft erlebe, wie weit muss ich eigentlich einem Team entgegenkommen, wenn zum Beispiel nichts zurückkommt? Also muss ich da jetzt alles servieren, nur damit ich Mitarbeiter habe, oder wie gehe ich mit mir selber um? Wir haben ja schon gesagt, der wichtigste Mitarbeiter bin ich selbst. Aber wie sehen Sie das?
Also ich finde ganz wichtig, dass das etwas ist, was in alle Richtungen ist. Also Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Wenn ich als Praxisinhaberin Wertschätzung in Richtung des Teams zeige und da, ich sag mal, nichts zurückkommt, dann ist möglicherweise die Sprache der Wertschätzung eine andere, als das Team gerne hören möchte. Ja, es wird ganz viel getan. Ich mache mal ein ganz plastisches Beispiel. Ein Zahnarzt, den ich schon seit vielen Jahren kenne, der wollte seinem Team nach einem sehr erfolgreichen Jahr etwas Gutes tun und hat das ganze Team nach Dänemark eingeladen. Ja, das Team war weniger begeistert, als er sich das dachte. Und das lag schlichtweg daran, Dänemark kalt, regnerisch, 3 Tage von der Familie weg. Wie soll ich das organisieren? Um Gottes Willen mit den Kindern. Das ist ja purer Stress. Und dann mit der Kollegin X in einem Zimmer schlafen geht gar nicht. Ich schnarche oder was auch immer. Oder die schnarcht. Es ist immer ganz wichtig, dass wir wissen, was das Team braucht. Und jeder braucht halt was anderes. Und wir alle haben unterschiedliche Formen, einander Wertschätzung zu zeigen. Ich mache es mal an einem anderen Beispiel fest. Es ist nämlich genau das Gleiche in der Liebe. Ich bin jemand, der schon gerne Lob und Anerkennung hört. Mein Mann spricht aber eine andere Sprache der Wertschätzung. Seine Sprache der Wertschätzung ist, dass er wirklich mega tolle Geschenke macht. Also er hat immer ein Gespür dafür, was mich erreicht, was mich total glücklich macht, auch wenn ich das noch nie ausgesprochen habe. Das ist seine Art, Liebe zu zeigen. Und genauso ist es auch in der Praxis. Es gilt herauszufinden, was braucht jeder Einzelne im Team, um genau diese Wertschätzung auch wahrzunehmen. Und dann kommt auch etwas zurück. Aber in dem Moment, wo ich die Wertschätzung gar nicht als das erkenne, was ausgesendet wird, habe ich es sehr schwer, als Team ja, das Wert zu schätzen, wieder in Richtung Praxisleitung. Also meine Anregung an dieser Stelle ist, zu hinterfragen, was braucht das Team wirklich? Wie kann ich dem Team genau das vermitteln, dass es mir lieb und teuer ist? Und in dem Moment, wo ein echtes Miteinander auf Augenhöhe passiert, ist das unglaublich befreiend. Ich arbeite schon sehr lange mit einer Praxis zusammen, in der wir mittlerweile ein ganz, ganz hohes Niveau erreicht haben. Und wir haben zwischendurch mal ein Jahr Pause gehabt. Und als ich nach diesem Jahr Pause die Mitarbeiter interviewt habe, habe ich so unglaublich wertschätzende Worte auch Richtung Praxisleitung gehört, die, wenn ich es jetzt mal zusammenfassen soll, in einem Satz so in etwa so lauteten: Wir dürfen uns jetzt aktiv mit einbringen. Das ist unsere Praxis mitgeworden. Wir fühlen uns wirklich als Beteiligte. Wir sind nicht mehr betroffen, sondern wir sind beteiligt. Wir dürfen mitentscheiden, wir dürfen Anregungen geben. Ja, unser Chef, unsere Chefin agiert manchmal anders, als wir uns das gewünscht haben. Aber sie erläutern es uns immer, warum sie es anders machen. Und es fühlt sich gut an, hier in diesem Team zu arbeiten, weil wir wirklich echt Teil sind von dem großen Ganzen.
Vielen Dank, Frau Dr. Wolczek. Vielleicht zum Schlussgedanken noch eine kurze Frage zum wirtschaftlichen Gehalt des ganzen Themas. Wenn wir Personal stärkengerecht einsetzen, dann binden wir Personal. Was kostet eigentlich die der Personalersatz einer freigewordenen Stelle? Über den Daumen gepeilt, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, Zahnarztpraxis, Labor. Circa Anzeige, Gespräche, Zeit, ganz grob.
Ganz grob ein Jahresgehalt.
Ich würde gerne damit auch die wirtschaftliche Bedeutung dieses Themas einfach mal hervorheben wollen, neben den anderen wichtigen Punkten, die Sie alle benannt haben. Ja, vielen Dank dafür. Also ich fand es sehr inspirierend, sehr viel Erkenntnisgewinn auf meiner Seite. Und noch einmal zum Schluss von meiner Seite aus der Aufruf, sich doch dieser Studie anzuschließen, die Chance zu nutzen, um den Erkenntnisgewinn auch weiter voranzutreiben. Herzlichen Dank.
Ja, da schließe ich mich auch sehr, sehr gerne an. Das war sehr spannend, sehr, sehr viele Ideen und Gedanken drin und auch viel, was man umsetzen kann. Die Studie ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man hoffentlich genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenkriegt, die sich beteiligen, weil Datenschutz ja Mindestquorum, Sie hatten es gesagt. Wir verlinken das nochmal unten drunter, damit man es findet. Und ich darf mich nochmal sehr, sehr herzlich bedanken für das sehr interessante, sehr spannende, unterhaltsame Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Darf ich noch einen Gedanken jetzt hinterher schieben? Also die 8 sind zwar erforderlich, nichtsdestoweniger in einem Team, wo sogenannte psychologische Sicherheit herrscht, also wo diese Augenhöhe herrscht, da werde ich als Mitarbeiter meine Einzelauswertung auch der Praxisleitung zur Verfügung stellen. Also sorgen Sie für psychologische Sicherheit in Ihren Teams und dann bekommen Sie diese Stärkenauswertung auch zu sehen und dann können Sie damit auch wunderbar arbeiten. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank, dass ich dieses Thema, was mir sehr am Herzen liegt und was ich für ein Schlüsselthema halte, um dem Fachkräftemangel etwas Wirksames entgegenzusetzen, mit Ihnen gemeinsam diskutieren konnte. Vielen Dank für die tollen Fragen, die mich auch sehr inspiriert haben. Dankeschön.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Susanne Wolczek zum Modell des stärkengerechten Personaleinsatzes in Praxis und Labor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt ihn jeden ersten Donnerstag im Monat mit einer neuen Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Erfolg beim drüber nachdenken und vielleicht auch schon beim Umsetzen der vielen Ideen, die wir heute gehört haben.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.